Herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Blogcast für ein besseres Miteinander aus Familie und Beruf. Mein Name ist Stefanie Poggemöller und heute möchte ich euch über unser bedürfnisorientiertes Familienleben mit der 3-2-1-Regel erzählen. Von Bedürfnisorientierung ist in den letzten Jahren immer häufiger zu lesen. Doch was steht eigentlich hinter dem Begriff Bedürfnisorientierung und wie gestaltet sich ein bedürfnisorientiertes Familienleben? In einem bedürfnisorientierten Familienleben steht die liebevolle und sichere Bindung des Kindes zu mindestens einer Bezugsperson im Vordergrund. Bei Babys gehört dazu, dass die Grundbedürfnisse wie Hunger und der Wunsch nach Nähe unmittelbar zu stillen sind. Mit zunehmendem Alter des Kindes geht es dann darum, dessen Bedürfnisse auch wirklich ernst zu nehmen. Dadurch eilt diesem Ansatz oftmals ein negativer Ruf voraus, denn Kritiker sehen die Gefahr darin, dass die Kinder verwöhnt werden und in der Konsequenz ihren Eltern irgendwann auf der Nase herumtanzen. Allerdings geht es in der bedürfnisorientierten Elternschaft überhaupt nicht darum, seinen Kindern jeden Wunsch von den Augen abzulesen und zu erfüllen. Ganz im Gegenteil. Es geht vielmehr um einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit den Bedürfnissen der Kinder und auch mit den eigenen. Gleichwertigkeit ist für mich hier ein ganz zentraler Begriff. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse des Kindes ebenso viel wert sind wie die der Erwachsenen und damit dieselbe Beachtung verdienen. Heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass ihnen in allem nachgegeben werden muss. Es geht vielmehr um die innere Haltung und die Art der Kommunikation, die Eltern im Umgang mit ihren Kindern pflegen. Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Ein Kind schreit und weint an der Kasse, weil es eine Süßigkeit möchte. Die Reaktion der Mutter: Sei jetzt still und hör auf zu heulen, sonst darfst du heute kein Fernsehen mehr. Das Kind schreit natürlich noch mehr und die Situation eskaliert weiter. Die Frage, die sich mir in solchen Situationen stellt, ist: Würde die Mutter mit dem Partner, der wütend ist, oder der Freundin, die traurig ist, auch so umgehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Stattdessen würde sie versuchen, auf den oder diejenige einzugehen. Genauso könnte sich die Mutter auch auf die Bedürfnisse des Kindes einlassen. Konkret hieße das dann, dass sie sagen könnte: Ich verstehe, dass du diese Süßigkeit haben möchtest und traurig und wütend bist, weil du sie nicht bekommst. Wir haben allerdings zu Hause noch so viele Süßigkeiten und wenn du daheim bist, bekommst du eine davon. Klar, das verlangt natürlich einiges an Geduld. Vor allem dann, wenn man an der Kasse steht, das Kind schreit und um einen herum eine riesenlange Schlange ist, die diese Situation kritisch beäugt. Aber die Geduld zahlt sich aus. Denn für das Kind heißt ein solches Verhalten, dass es in einer vertrauensvollen und verlässlichen Umgebung aufwächst, in der es zwar nicht alles haben kann, doch in seinen Bedürfnissen ernst genommen wird. Und das wiederum wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl aus. Grundsätzlich ist diese Form der Elternschaft auch überhaupt nicht neu. Erstmals wurde sie schon in den 40er Jahren genannt und ist seitdem auch immer wieder Gegenstand von Studien. Was bedeutet das nun konkret für mich und unsere Familie? Nach der Geburt unseres ersten Kindes war der Begriff der Bedürfnisorientierung bei weitem noch nicht so geläufig, wie er es heute ist. Doch intuitiv haben wir ihn schon in unserem Familienleben gelebt. Er bedeutete damals und auch heute für uns, dass die Bedürfnisse unseres Kindes und auch unsere Bedürfnisse als Eltern erkannt und bedient werden. Das klappt je nach Rahmenbedingungen nicht immer gleich gut, doch der Fokus darauf, der ist uns wichtig. Zu unseren Bedürfnissen zählte und zählt eine gute Balance zwischen Einzel-, Paar- und Familienzeit. Deshalb haben wir nach der Geburt unseres ersten Kindes die 3-2-1-Regel in unserer Familie eingeführt. Wir haben einerseits darauf geachtet, dass es immer genug Zeit als Familie zu dritt gab. Andererseits haben wir ganz bewusst Zeiten eingeräumt, in denen der eine Einzelzeit hatte, um zum Beispiel zum Sport zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Der andere hat diese Zeit dann genutzt, um sie exklusiv mit unserem Kind zu verbringen. Und auch die gemeinsame Zeit als Paar hat ihren Raum gefunden, indem wir uns mal einen Babysitter geholt haben oder die Großeltern vorbeigekommen sind, um auf unser Kind aufzupassen. Auch jetzt mit zwei Kindern setzen wir unsere 3-2-1-Regel weiterhin um. Wir verbringen Zeit als Familie zu viert, nehmen uns Zeit als Paar und jeder bekommt die Möglichkeit, mal etwas nur für sich zu tun. Außerdem hat jedes Kind die Möglichkeit, mit einem Elternteil auch mal nur das zu machen, was es möchte, ohne Rücksicht auf das Geschwisterkind zu nehmen. Die Kinder finden das auch toll. So haben sie Mama oder Papa regelmäßig ganz für sich alleine. Der Aufwand lohnt sich für uns, weil wir alle davon im gemeinsamen Miteinander profitieren. Vielleicht ist dieses Modell ja auch eins, das ihr mal ausprobieren könnt. Wir haben auf jeden Fall damit nur positive Erfahrungen gemacht. Viel Spaß!